Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 19. März 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Gute Nachricht. Die sogenannte Blackout-Initiative ist für gültig erklärt worden. Dominik, was sind da die wichtigsten Details?
Ja, das ist nicht völlig überraschend, aber mit 125.830 Unterschriften führig genug, um die 100.000 erreichen. Blackout-Initiative, die will, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, einerseits klar machen, dass der Staat verantwortlich ist für eine sichere Stromversorgung und er soll zu dem Zweck alle Technologien verwenden, die klimaneutral sind. Also auch, das ist nicht erwähnt, aber es ist klar, also auch Atomenergie.
Genau, und wichtig ist an dieser Initiative ja eher auch, dass sie eigentlich die ganze Diskussion wieder ins Rollen bringt, weil jetzt der Bundesrat muss auch Stellung nehmen zu dieser Initiative. Vielleicht bringt schon der Bundesrat einen Gegenvorschlag, könnte ja auch sein, oder Parlament. Hängt sicher auch ein bisschen davon ab, was im Juni passiert bei dem sogenannten Mantelerlass. Dominik, wie würdest du das einschätzen, jetzt die Wirkung von dieser Initiative?
Ich glaube auch, oder? Das haben die Bürgerlichen viele noch nicht gemerkt, jetzt in dem Fall auch insbesondere von der Lobbyorganisation von Nuclearia, die diese Initiative kritisieren, die haben das nicht begriffen, oder? Weil es geht wirklich darum, ums Agenda-Setting. Oder Linksgrün hat das viel besser schon gecheckt. Mit Hilfe einer Initiative kannst du das Thema auf die Agenda-Liste setzen. Was du denn damit machst, da gibt es x Möglichkeiten, es gibt Gegenvorschläge, direkte, indirekte. Auf Verordnungsstufe haben wir auch gelernt, bei der Halbierungsinitiative der SRG und so weiter. Und es geht jetzt einfach darum, aus dieser Ausgangslage, aus dem Agenda-Setting etwas zu machen. Und das Entscheidende ist, das habe ich vom Andi Gross gelernt, vor 30 Jahren, der hat einen guten Artikel geschrieben über die Armeeabschaffungsinitiative. Er hat gesagt, du musst eigentlich am Abstimmungssonntag schon so viel erreicht haben, dass es egal ist, ob es ein Ja oder ein Nein gibt. Und du kannst zufrieden sein.
Absolut. Und das hat ja der Andi Gross nachher bewiesen. Die ganze
Armee
ist praktisch abgeschafft
worden.
Die haben wir jetzt Das hat er jetzt geschafft mit 36,8%, glaube ich, wenn es mir recht ist. Wir sind damals sehr stolz gewesen, natürlich. Das Gefühl gehabt, das ist ein Wahnsinnserfolg. Nein, aber interessant ist schon, wenn die Abstimmung zum Mantelerlass, und da muss ich jetzt ehrlich langsam sagen, ist noch offen, oder? Die SVP tut jetzt an dem Wochenende darüber entscheiden.
Genau.
Es ist in Langenthal, das heisst, das ist ein Vorteil für den Albert Rösti, das ist ein Heimvorteil. Berner SVP, Leute werden wahrscheinlich ihn unterstützen. Also es ist noch nicht sicher, ob sich da die SVP-Führung unter Führung von der Magdalena Martullo durchsetzt und eben auch das Nein unterstützt zu dem Mantelerlass. Könnte sein, dass das vielleicht auch eine Stimmfreigabe sogar gibt, glaube ich zwar nicht. Aber wenn der Mantelerlass durchgeht, dann ist eigentlich die Dringlichkeit von der Kernkraft noch viel grösser.
Ja, Dringlichkeit schon, aber es droht natürlich auch ein Patt. Weißt du, dass man dann sozusagen ein Nein hat zu den erneuerbaren Energien und zur Wasserkraft und dann vielleicht eben auch ein Nein dann in einem Jahr, zwei zu Atomkraftwerken oder so. Das wäre keine gute Energiepolitik für eine sichere Stromversorgung, oder? Ich glaube halt einfach, egal wie die SVP sich entscheidet, weißt, erneuerbare Energien sind immer noch populär bei ganz vielen Leuten. Weil wir stimmen ja dort im Juni nicht ab, ob man das Windkraftwerk direkt neben meinem Häusli baut. Oder? Und darum kann es gut sein, dass viele Leute dem Mantelerlass zustimmen, obwohl sie eigentlich bei sich dann dagegen wären.
Genau, wenn es im eigenen Backyard ist, dann wollen sie es natürlich nicht. Das ist normal. Das ist, wie sagt man denn, gesagt? Florians Politik.
Ja, oder NIMBY, not in my backyard.
Zünd doch das andere Haus an. Genau. Das ist so, was man sich hofft, wenn ein Dorf brennt. Nicht so nett, aber das ist einfach so, sind Menschen. Nein, aber was noch wichtig ist bei der Kernkraft, ich glaube, das wichtigste Ziel muss einmal zuerst sein, dass man die Technologieverbot rausbringt aus dem Gesetz. Oder das. Und das, glaube ich, kann man mit einem Gegenvorschlag auf jeden Fall sowieso machen. Das wäre wahrscheinlich auch, habe ich das Gefühl, mehrheitsfähig, sogar in einer Volksabstimmung.
Ja, das glaube ich auch. Oder? Weil ich meine, die Atomabschaffungsinitiative fängt auch mit an. Es ist beides etwa gleich blöd. Nein, das ist ja bis jetzt immer gescheitert. Oder? Es ist, man muss sagen, auch noch die letzte Initiative, die ja Linksgrün noch gemacht hat, nach Fukushima, die ist ja auch, jetzt bin ich nicht mehr sicher, 70%, ja, 65%.
Aber man muss einfach mal betonen, Doris Leuthard hat das einerseits mit ihrem Lächeln durchgebracht und zweitens, wie sie die Energiestrategie so überladen hat. Es sind so viele Sachen drin gewesen und so viele Sachen, die jeder irgendwie noch als Schokolädchen bekommen hat von der Doris, dass die Leute dann halt am Schluss zugestimmt haben.
Ja, und geframed. Das ist einer
von den unverantwortlichsten Akten, die es überhaupt je gegeben hat in der Geschichte vom Bundesstaat. Und das hat Doris Leuthard von der Mitte verbrochen. Eine von den, ich kann nicht sagen unfähig, das war sie überhaupt nicht gewesen, aber es war verheerend gewesen, was sie da gemacht hat, wahrscheinlich nach dem Vorbild von einer wirklich unfähigen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wir leiden noch jetzt unter diesen Fehlentscheid.
Gut, aber weißt du, man hat gesagt, sicher sauber schweizerisch.
Genau.
Und es ist heute weder sicher noch sauber noch schweizerisch.
Und es ist lustig, dass Doris Leuthard gleich immer noch das Gefühl hat, sie müsse etwas sagen zur Energiepolitik. Eigentlich sollte sie sich nur noch entschuldigen. Ich habe mich geirrt. Culpa mea. Das würden wir akzeptieren. Alles andere mea culpa, Entschuldigung. Alles andere wird nicht akzeptiert. Und sonst soll sie einfach schweigen und ihren Verwaltungsräten, wo sie viel Geld verdienen, sich verlustieren. Gut, gehen wir jetzt weiter zu einem anderen, auch ein bisschen unerfreulichen Thema, sind die EU-Verhandlungen, die Verhandlungen in Brüssel, die haben jetzt angefangen. Ja, was muss man da mal sagen?
Ja, gestern die grosse Pilgerfahrt von der Viola Bundesrätin, Bundespräsidentin Amherd nach Brüssel zu der Ursula von der Leyen. Zwei rote Jacken, die sich die Hand geben. Sie sagen alle, jetzt wird alles gut. Das haben wir alles schon x-mal gesehen in den letzten 10 Jahren. Und mitbekommen, wie das so läuft und wie das am Schluss dann eben um Detail, der Teufel steckt dort drin. Das hat Ignacio Cassis gesagt. Der Teufel steckt im Detail. Interessant, die Viola Amherd hat gesagt, Qualität ging vor Tempo und Ursula von der Leyen hat gesagt, bis Ende Jahr wollen wir fertig sein. Das haben wir auch schon gehört, weil das ist auch das letzte Mal so gewesen. Du erinnerst dich, Ignacio Cassis hat immer betont, es müssen ein gutes Rahmenabkommen geben und so. Am Schluss war es kein gutes gewesen. Also ich wackle von einem Déjà-vu-Nächsten.
Genau, aber gleichzeitig muss man schon sagen, die Leute, die jetzt die Verhandlungen wieder aufgenommen haben auf der Seite von der Schweiz, oder besser gesagt, die darauf gedrängt haben, dass man wieder verhandelt tut, das ist vor allem das EDA und mithilfe der Pharmaindustrie, die von der Schweizer Politik so keine Ahnung hat und sich gescheit mal darum kümmern, dass sie wieder mal eine gute Pipeline haben, dass ihr Geschäft gut läuft. Nein, das ist Spass beiseite, aber eigentlich war das unverantwortlich gewesen, dass man die Verhandlungen jetzt wieder anfängt, weil wir müssen schon ehrlich sein, eigentlich dürfen die nicht scheitern, weil es wäre so ein Affront von der Schweiz gegenüber der EU, dass wir nachher mit der EU viel mehr Probleme haben, als wir hatten, dadurch, dass wir aufgehört haben zu verhandeln. Man hätte gescheiter einfach gewartet. Und ich glaube, der Grund, warum das gewisse Kreise, und da muss man einfach, das sind die viele europhile Diplomaten im EDA, warum das die so auf Tempo gedruckt haben, warum die unbedingt wieder haben wollen verhandeln, ist klar. Sie haben natürlich gemerkt, dass die Leute sich daran gewöhnen, dass es gar nicht so ein Problem ist, oder? Die sogenannte Erosion, wo der Avenir Suisse, der auch so ein trauriger europhiler Verband ist, die ganze Zeit uns hat wollen aufzeigen. Es stimmt eben nicht. Die Rahmenverträge, oder besser gesagt, die bilateralen Verträge sind ein Erfolg, die funktionieren. Und alles, was eine Erosion ist, ist eigentlich immer gewollt von der EU, um uns wieder ein bisschen unter Druck zu setzen.
Ja, das ist natürlich so. Und das Entscheidende, glaube ich, der entscheidende Fehler, den man gemacht hat 2021, wo man eben nicht nachgegeben hat, es war ja nicht ein Abbruch der Verhandlungen gewesen, sondern man hat einfach nicht nachgegeben auf Schweizer Seite in diesen drei wichtigen Punkten, Lohnschutz, Unionsbürgerrichtlinien und staatliche Beihilfen. Man hat aber die Elefanten im Raum nicht benannt. Oder man hat Brüssel weiterhin angelogen. Seit 2008 erzählt man, ist die grosse Lüge der Schweiz gegenüber Brüssel. Seit 2008 sagt man, ja, das ist alles kein Problem mit der Streitbeilegung und der dynamischen Übernahme von EU-Recht. Und man hätte es auch 2021 nicht so sagen. Man sollte Brüssel endlich mal reinen Wein schenken und sagen, wir können das nicht.
Oder? Also ich finde, du hast völlig recht, aber wir haben das schon mal besprochen. Ich meine, die haben einen Botschafter in Bern. Die können Zeitung lesen, die wissen ganz genau, dass das sehr umstritten ist. Sie wissen ganz genau, dass Mehrheitsverhältnisse prekär sind. Du hast völlig recht, die Diplomaten treiben hier ein dummes Spiel, ein zweifaches Spiel und so weiter, das ist alles klar. Aber letztlich sollte das die EU auch wissen. Aber die EU weiss es natürlich auch und das ist auch der Grund, warum sie so auf Druck machen. Weil das ist schon interessant, das Interview heute vom Maros Sefcovic, ich habe jetzt fast den Namen nicht mehr gewusst, sein Vornamen. Der Maros Sefcovic ist der Kommissar von der EU, ein ehemaliger Kommunist aus der Slowakei, ausgebildet in Moskau. An einer Kaderhochschule hätte er kommunistischer Diplomat werden. Und das merkt man eigentlich heute noch. Das ist ein autoritärer, unverschämter Mensch. Wenn man schaut, wie der ehrlich das Interview gibt in der Zürich Zeitung. Dominik, die wichtigsten Eindrücke.
Ja, also er tut natürlich den Schmaus bringen. Er sagt, unsere Teams arbeiten bestens zusammen, wie wenn das ein wichtiges Kriterium ist. Das macht einem als Schweizer fast Angst. Denn er hätte ganz viel Respekt vor der Schweizer Demokratie. Man muss aber sehen, er muss also auch 27 Länder fragen, ob sie einverstanden sind. Interessanter wird es dann beim Thema Migration, oder? Dort tut der Interviewer fragen, ja, wie ist denn das mit der Schutzklausel? Das ist Artikel 14.2 vom Freizügigkeitsabkommen. Der Bundesrat will da genauer sagen, unter welchen Kriterien man das könnte anrufen. Dann wird er ein bisschen grantig, oder? Weil er sagt, ja, also zu dem steht dann also im Common Understanding nichts. Das sagt er zweimal, oder? Da will er also nichts nachgeben, ist klar, weil er will immer noch seine Leute in die Schweiz schicken, er will die Schweiz immer noch fluten. Dann tut er klar festhalten, der Binnenmarkt bedeutet halt dieselben Regeln, dieselben Standards. Das heisst wirklich für uns, dass wir eben schlechter werden. Dass die Schweizer Rahmenbedingungen für die persönliche und unternehmerische Freiheit der Menschen soll schlechter werden. Und dann betont er, also die EU werde immer agiler, zum Beispiel in der Industriepolitik. Ich meine, das muss man auch auf der Zunge sich vergehen. Nein, das wollen wir nicht, weil wir wissen, die Industriepolitik ist schlecht. Es hat noch nie funktioniert, weil Politiker nicht besser wissen als Unternehmer, was gut ist für die Leute. Und dann sagt er noch, wenn die Verträge unterzeichnet werden, dann sie gibt die Schweiz also so einen engen Partner von der EU wie nie zuvor. Auch das eine unverhohlene Drohung.
Ja, und was eben schon interessant ist, ist einfach der Druck, den die EU eindeutig auf die Schweiz ausübt, was Integration betrifft. Es ist ein Integrationsvertrag, es ist nicht ein normaler bilateraler Vertrag auf Augenhöhe. Nein. Und wenn Economy Suisse behauptet, das sei die bilateralen drei, dann ist das Propaganda aus ihrer Sicht sehr verständlich. Sie müssen natürlich das alles abspielen, aber wenn man das Common Understanding liest, ist es sehr eindeutig. Das ist eine neue Qualität, das ist ein neuer Schritt, das ist ein wichtiger oder sehr weitgehender Integrationsschritt. Für die EU sehr wichtig, das merkt man an dem Interview, es ist ihm sehr, sehr wichtig. Er sagt da viele Sachen, die meiner Meinung nach eben grotesk sind. Oder? Er sagt dann irgendwie, ja, eben wir respektieren natürlich die schweizerische Demokratie, so wie eben die EU ja auch eine Demokratie ist.
Ist sie nicht?
Muss man einfach sagen, finde ich eigentlich unverschämt, dass er so etwas, ich habe nichts gegen die Mitgliedstaaten, das sind alles ausgewiesene Demokratien, aber die EU selber als Gebilde ist eben wirklich nicht demokratisch verfasst. Es ist nicht ein Staat, ein demokratischer Staat. Und dass er das vergleicht mit der schweizerischen Demokratie, die seit 1848 tiptop funktioniert, finde ich ja ganz, also ein starkes Stück. Was auch interessant ist, ist der Unsinn, den er erzählt. Ja, Grösse sei halt jetzt wichtig in der geopolitischen Lage heute. Da habe ich gedacht, ja, du kommst aus der Slowakei. Die Slowakei hat einmal zu Österreich-Ungarn gehört. Österreich-Ungarn war riesengroß gewesen. Ist das ein Erfolgsgeheimnis? Ist denn das ein Erfolg gewesen für die Leute, die in Österreich-Ungarn gelebt haben? Glaube ich nicht. Das ist so ein absurdes Kriterium. Und auch ein Kriterium, das wir gerade als Kleinstaat, die seit langer, langer Zeit sehr erfolgreich sind, eigentlich müssen zurückweisen. Die Zürcher Zeitung hat dort, finde ich, zu wenig nachgefragt, was das heissen soll. Weil das sind alles so Plattitüden, wo du hast es erwähnt gestern, als wir über die Arena geredet haben, oder? Was wirklich peinlich ist bei diesen Befürwortern von diesen Abkommen, ist einfach die Dichte von Plattitüden, von Banalitäten, von Trivialitäten, von Unsinn, wo die behauptet. Und sie gehen nicht in Detail ein, weil letztlich kann man eben das nicht so richtig verteidigen.
Ja, das ist natürlich so. Er bringt noch etwas anderes. Er redet davon, dass die Schweiz dann bei den Entscheidungsgremien dabei sei. Das ist meines Wissens jetzt nicht der Fall. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist illusorisch, dass die Schweiz in den Entscheidungsgremien von der EU dabei sein wird. Ich würde ihm beim Wort nehmen. Ich hoffe, der Bundesrat oder unsere Verhandler sagen, Herr Schostak, das ist zwei Stufen unterhalb von Herrn Sefcovic, du, dein Oberboss hat dann gesagt, wir sind dabei, weil das, da würde mir besser gestellt, dass die EWR-Staaten, das ist völlig absurd, wir sind höchstens in irgendwelchen Expertenrunden dabei und in einem Vernehmlassungsverfahren, also dort wird viel zu viel versprochen. Und was auch noch lustig ist in dem Interview, der EuGH, der Gerichtshof der EU, der kommt gar nicht vor in dem Interview, weil das ist einer der grossen Streitpunkte. Und da könnt ihr in einer Stunde am 6. Auf nebelspalter.ch etwas Interessantes lesen, weil letzte Woche hat der EuGH den Supreme Court vom Vereinigten Königreich ins Enkel gestellt und Großbritannien, also das Vereinigte Königreich, verurteilt, weil sie in einem Schiedsgerichtsfall gegen EU-Recht verstoßen haben. Musst du dir das einmal vorstellen? Und wenn der EuGH den British Supreme Court ins Enkel stellt, dann wird er ganz sicher auch das Pseudo-Schiedsgericht, wo wir dann vielleicht in diesen Rahmenverträgen werden haben, ins Enkel stellen.
Genau, das ist ja nochmal möglich gewesen, weil leider die Engländer
ein dummes Abkommen
geschlossen genau. haben, wo sie wegen Nordirland sich ein bisschen ins Boxhorn jagen lassen haben. Das war der Schlüssel, den die EU hatte, um im Prinzip immer noch eigentlich einen Fuß in der Tür zu behalten, was Großbritannien betrifft. Gut, gehen wir zu einem anderen unerfreulichen Thema, das ist der Martin Sellner. Ich muss jetzt mal ehrlich sagen, ich habe zu wenig bis jetzt gelesen, was der Mann alles behauptet hat. Es wird ganz Schlimmes von ihm gesagt. Ich weiss es nicht. Ich muss jetzt zuerst einmal nachlesen, was er gesagt hat. Aber was ich kann beurteilen, ist, ich finde es schon sehr komisch, was die Kantonspolizei Aargau gemacht hat, wo der Martin Sellner, ein konservativer, rechter, andere sagen rechtsextremer Österreicher, der hat wollen etwas sagen in der Schweiz und ist verhaftet worden. Dominik, was sind dort die Einzelheiten?
Ich sehe das ähnlich wie du. Also die österreichische rechtsextreme Szene, die ist ganz grusig, die ist ganz blöd, komplett hirnfrei und so. Aber darum das geht's ja nicht, das ist nicht der Punkt. Der Typ, der soll können sein Zeug verzapfen bei irgendwelchen komischen nur noch Halbschweizer, wo sich da so gebärdet. Wir sind ein freies Land, der darf das sagen. Weil die Aktion ist komplett in die Hose gegangen. Er hat nämlich daraus dann viel mehr Öffentlichkeit für seinen Schwachsinn bekommen, als er bekommen hätte, wenn es eigentlich um die Sache gegangen wäre von dem Blödsinn, den er erzählt. Und darum, es ist nur schon wegen dem ist es ein Fehler, dass man den aus dem Kanton Aargau, dass man den gepäckelt hat und rausgeschmissen hat.
Ja, und zweitens muss man auch noch sagen, es ist ein unglaublicher Double Standard. Ich meine, wir lassen Hamas-Freunde demonstrieren, die dürfen die Vernichtung von Israel und die Vernichtung von den Juden propagieren. Das finden wir nicht so ein Problem, das kann man ja diskutieren. Oder auch, wir lassen da unsere Klima-Idioten sich festkleben auf der Strasse.
System
sagen,
Change.
Das ist doch auch noch interessant, was die da zu sagen haben. Und das ist alles Schrott, das ist der gleiche Schrott, wie die Rechten oder die Rechtsextremen erzählen. Aber letztlich wollen wir eigentlich wissen, was für Schrott die erzählen. Mhm. Das ist viel besser, weil sie denken ja sowieso, der Schrott sei richtig und dann sollen sie es doch auch sagen. Das ist das Erste. Und ich meine, es ist für die Schweiz eine alte Demokratie, wo Heimatsterne, Pressefreiheit eigentlich seit der helvetischen Zeit sogar kennt hat. Wobei die Franzosen eben Pressefreiheit unter den Franzosen ist dann auch ein bisschen ambivalent gewesen. Sagen wir 1830, wo sehr viele Kantone liberal geworden sind.
Appenzeller Zeitung, oder?
Immer Pressefreiheit in der Schweiz. Wir müssen uns nicht schämen für unsere Meinungsfreiheit. Und dann, kopfendeckelt, kommt da eine Polizei, eine übereifrige Aargauer Polizei, und tut da jemanden verhaften, der irgendetwas sagt, der irgendjemandem nicht passt. Peinlich, geht so weit, dass ein Elon Musk das sogar festgestellt hat und nachher fragt, ob das legal ist. Man muss sich ein bisschen schämen für das Land, das ist nicht gut. Und man muss sich schämen für ein Land, wo Kopfendeckel ein Vollidiot hat, wollen daran hindern am Reden. Lönnt doch jeder Idiot etwas sagen. Wir haben so viele linke Idioten, da können wir auch rechte Idioten anhören. Gut, wir kommen auf ein ganz wichtiges Thema, wirklich. Und das ist auch eines, was mich eigentlich am meisten heute beschäftigt hat. Das ist der, ja, wie sagen das, Seppi-Tag oder Seppli-Tag, also der Sankt Josefstag genau. Ist heute. Und es zeigt wieder mal, tut alle Vorurteile bestätigen, die Innerschweiz tut vor allem Viertig pflegen. Dominik.
Ja, natürlich. Oder? Also in der echten Innerschweiz ist heute ein Viertig. Und dann auch noch im Wallis und im Tessin. Also ich sage Nidwalden und Schweiz und Uri. Obwalden ist nicht mehr in dieser Liste. Ich weiß auch nicht, die sind wahrscheinlich irgendwie ausgeschert. Hat keine Ahnung.
Das ist wahrscheinlich schon in der Helvetischen Republik passiert, wo sie ja auch Nidwalden im Stich gelassen haben.
Ja, die
haben einen Aufstand gemacht. Also, jetzt denke ich, dass wir den Seppi-Tag auch noch abschaffen.
Genau. Und offenbar gibt es einzelne Gemeinden in Graubünden, Luzern, Solothurn und Zug. Also dort ist die Hoffnung noch nicht ganz verloren. Es ist ein wichtiger Tag, nicht nur, weil mein Vater Josef heisst, weil hätte er ein Dessert wählen.
Mein Vater der zweite Name. Also Edwin Somm, Edwin ja, Josef Somm.
Ja, siehst du, eben, du musst ihm also auch gratulieren. Nein, und dann, ich weiss einfach von Küsnacht am Rigi, es gibt aber auch an anderen Orten, da gibt es wirklich Josefsvereinigungen. Und du musst dort zum Beitreten, musst Josef oder Josefine heissen. Und die
oder
haben
Sepp.
Immer.
Oder Sepp geht auch.
Ja, gut, aber der Aufnahme ist natürlich Josef, oder? Okay. Und dann, Generalversammlung haben die, eigentlich machen die nur eine Generalversammlung und vielleicht im Sommer mal einen Ausflug auf Moorgarten oder vielleicht auf Obwalden.
Ja, sehr gut.
Und Generalversammlung ist natürlich am Seppi-Tag, das ist ganz wichtig. Und ich weiss einfach, zu Küsnacht machen sie jedes Mal an der Generalversammlung den gleichen Witz. Der Wirt kommt rein und sagt, das ist das Telefon für den Sepp. Oder? Und dann gehen irgendwie 20 Hände auf und sagen, für mich.
Gut, da sieht man einfach, die Schweizer haben Humor. Das ist super. Nein, heisst eben Seppi-Tag, nicht Seppli.
Nein, was
Seppi.
Nein, also das ist eine Verhunzung, Markus.
Also, der Seppi-Tag.
Der Seppi-Tag.
Aber wichtig ist, die haben wirklich frei. Ja? Die arbeiten nicht. Ja, das ist einfach
dass
so.
Ich arbeite,
nicht.
Dass
so
ich
geht's nicht. Kein Wunder, haben die nicht industrialisiert im 18. Jahrhundert, wenn sie den ganzen Tag den Josefstag und den Dominiktag und den Markustag und ich weiss nicht, du musst ja nicht mehr arbeiten in der Schweiz.
Ja, nein, du bist halt natürlich Transzendenz, bist am Arbeiten. Du schaffst an deiner, ja, gut, deiner Erleuchtung, weißt du?
Ja, das stimmt. Also
gehört auch ein Gottesdienst,
Himmel,
Gottesdienst gehört auch dazu. Ja, ja,
im
genau.
Himmel kommt man natürlich eher.
Aber in die Industrialisierung kommt man nicht.
Wenn man arm ist, kommt man so eher im Himmel als der Reichen.
Eher ein Kamel.
Da liegt das immer richtig sehen. Gut, das war es an dem Seppi-Tag. Am Seppi-Tag. Bern einfach für alle, die Josef heissen oder Josephine. Speziellen Gruß an euch. Gratuliere zu dem wunderschönen Namen, meine ich ernst. Ganz ein schöner Name. Sepp ist sowieso ein super Name. Oder Josephine ist auch sehr gut. Gut, das war es. Bern einfach mit dem Josef Feusi und dem Josef Somm. Und ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Apple Podcast oder Spotify und so weiter. Könnt uns weiterempfehlen. Würde uns freuen. Könnt uns hoch bewerten. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Was ist denn morgen für ein Tag?
Oh, das weiss ich nicht. Hast du mich verwünscht?
Verwünscht.
Wahrscheinlich Pankreas oder irgendwie. Ja, Pankreas, nicht Pankreas.
Wallis darf ausruhen. Oder Solothurn.
Wir können jetzt,
nein, Katholik darf man auch ausruhen.
Wir können jeden Tag jetzt die katholischen Heiligen noch bei Bern einfach integrieren.
Das wäre gut. Bitte dann berichten und alle, die dann nachher die katholischen Heiligen nehmen,
können wir das Abo 50%.
Das Abo über. Genau. Gestiftet vom Papst. Gut, danke vielmals und bis bald.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.